Lange nicht die einzige, aber deutschlandweit eine einzigartige Zeugin der Geschichte ist die Synagoge in der Ansbacher Altstadt, die 1746 erbaut wurde. In der Reichspogromnacht wurde sie geschändet, glücklicherweise aber nicht niedergebrannt, da sie an Wohnhäuser grenzte. 1949 wurde sie nach ihrer Renovierung wieder eingeweiht und 1964 zum musealen und symbolischen Gotteshaus erklärt.
Es ist schon ein kleines Alleinstellungsmerkmal für Ansbach. Wir haben viele wieder aufgebaute Synagogen in Deutschland, Synagogen, die wieder hergerichtet wurden. Aber hier ist halt alles im Original vorhanden und von daher was ganz Besonderes. Zur Ansbacher Synagoge gehört mehr als dieser Gebetsraum. Es ist angebautes Dienerhaus, wo der Mesner Synagogendiener gewohnt hat. Im Hof war ein Schächterhaus, wo nach jüdischem Ritus geschlachtet werden konnte. Und im Keller ist noch ein Ritualbad, eine Mikwe vorhanden.
Vier Kirchen christlichen Glaubens stehen imposant in der Altstadt verteilt. Eine von ihnen ist die St. Gumbertus-Kirche mit ihrer romanischen Krypta aus dem 11. Jahrhundert. Das barocke Kirchenschiff wurde 1738 errichtet. St. Gumbertus war die ehemalige Hofkirche des Markgrafen zu Ansbach. Heute werden dort die Predigten von einer Bischöfin gehalten.
Eine typische protestantische Barockkirche, alles schlicht gehalten und bloß die beiden zentralen Pole, Kanzel und Orgel, sind verziert. Das Besondere hier in der Gumbertuskirche ist natürlich auch die Orgel. Das Prospekt stammt noch aus der Erbauungszeit der Kirche von Leopoldo Retti. Und das Orgelwerk, was eingebaut ist, ist eine Rekonstruktion, ein Nachbau der ursprünglichen Orgel von dem Herrn Wiegleb. Der Herr Wiegleb hatte für den Markgrafen die größte Barockorgel Frankens gebaut. Die ist immer wieder verändert worden und im Jahr 2000 hat man sich entschlossen, diese alte Orgel nachzubauen. Der Markgraf konnte hier den Gottesdienst beiwohnen. Er war höher angeordnet als der Prediger. Und die Bediensteten des Markgrafen, die mussten direkt unter ihm sitzen. Kammerdiener, Zofen, Knechte, also wirklich der Chef oben, die Bediensteten unten. Und damals musste die Predigt mindestens eine Dreiviertelstunde dauern. Und es war natürlich langweilig.
Und so gönnten sich die furchtbar gelangweilten Bediensteten ab und an einen herzhaften Schluck aus der Flasche mit ebenso herzhaftem Branntwein. Und seitdem heißt der Teil der Kirche im Volksmund Schnapsloch. Bleibt zu hoffen, dass die Dienerschaft bei ihren heimlichen Kirchenbesäufnissen eine ordentliche Grundlage, zum Beispiel in Form einer Bratwurst, hatte.
Ihr Ansbach hat die besten Bratwürste in Franken. Das
sagen
ist klar.
Alle, oder?
Nein, das sagen kann jeder viel. Nein, die Ansbacher Bratwurst ist ein bisschen besonders. Sie ist also größer jetzt beispielsweise als die Nürnberger. Sie ist auch anders als die in Oberfranken mit sehr grob das Material innen drin. Und sie schmeckt einfach auch am besten.
Echt?
Ja. Sauerkraut isst man normalerweise dazu. No-Go ist natürlich Ketchup oder sowas. Das geht gar nicht.
Ist Stadtführer Alexander Biernoth kulinarisch überzeugt. 1431 wurde die Ansbacher Bratwurst erstmals in einem Ratsprotokoll erwähnt. Es gab Probleme mit Fuschern und deswegen hatte sich der Magistrat bemüßigt gefühlt, ein solches Gebot aufzustellen.
Es gibt eine Gastwirtschaft, die Löwengrube. Und da hat der Herr Hämmerlein Ende des 19. Jahrhunderts die Bratwurst richtig gut vermarktet, hatte also Kontakt zum königlich-bayerischen Hofproviantamt aufgenommen. Und der Prinzregent Luitpold war sehr angetan von der Ansbacher Bratwurst. Und er hat sich dann immer, wenn er zur Jagd nach Berchtesgaden fuhr, die Ansbacher Bratwurst mit dem Frühzug schicken lassen.
Ein Ansbacher Augenschmaus ist die markgräfliche Residenz, deren Fertigstellung im 18. Jahrhundert erfolgte. 27 Prunkräume, ein doppelgeschossiger Festsaal, ein Spiegelkabinett sowie ein Kachelsaal mit rund 2800 Fliesen aus der ehemaligen Ansbacher Fayence-Manufaktur. Gegenüber liegt der hübsch angelegte Hofgarten mit seiner Orangerie, übrigens die längste Orangerie Süddeutschlands. Adel verpflichtet. Wobei es eine spektakuläre Figur gab, die man mit Ansbach verbindet, deren Adelsprädikat bis heute umstritten ist.
Kaspar Hauser ist aufgetaucht in Nürnberg am Pfingstmontag 1828. Aus dem Nichts heraus ist ein Jüngling dahergeschlappt gekommen. Zwei Handwerksburschen sind auf ihn zugegangen. Was ist denn mit dir los? Brauchst du Hilfe? Brauchst du einen Arzt? Und hat er mir nur gesagt, er möchte ein Reiter werden, wie sein Vater einer war. Und haben die gesagt, na gut, er ist betrunken, kann am Pfingstmontag ja mal vorkommen. Was machen wir mit ihm? Wir bringen ihn zu der Adresse, die auf einem Brief stand, den er so fest umklammert in der Hand hielt. Das war der Rittmeister von Wessenig. Hat den Brief gelesen, hat gesagt, damit habe ich nichts zu tun, hat ihn zur Polizei gebracht und er kam in eine Ausnüchterungszelle. Und man dachte halt, am nächsten Tag wird die Welt schon anders aussehen. Und nach 50 Tagen in der Ausnüchterungszelle hat er immer noch nichts gesagt.
Nach intensiven Untersuchungen von Polizei und Ärzten wurde Kaspar Hauser zu einem komplexen Kriminalfall erklärt. Man war sich sicher, dass der etwa 16-jährige Junge über einen längeren Zeitraum ohne soziale Kontakte gefangen gehalten wurde. Der ihm mitgegebene Brief wurde als Fälschung erkannt. Kaspar Hauser kam zum Gymnasiallehrer Georg Friedrich Daumer. Bei ihm lernte der wissbegierige, hypersensible Hauser unter anderem Schreiben und Lesen. Doch wurde hier ein erstes Attentat auf ihn verübt, bei dem er leichte Verletzungen davontrug. So kam er auf Initiative eines geheimnisvollen englischen Lords, der unter anderem sein Gönner war, nach Ansbach. 1833 wurde Kaspar Hauser von einem schwarz gekleideten Mann im Ansbacher Hofgarten niedergestochen und erlag seinen Verletzungen. War er wirklich ein Erbprinz, dieser Kaspar Hauser? Genetische Tests, die anhand seiner Kleidung durchgeführt wurden, liefern kein endgültiges Ergebnis, obwohl das ZDF Proben durchführen ließ, deren Ergebnisse dem Hause Baden sehr ähnlich sind. Bereits zu seinen Lebzeiten gab es das Gerücht, dass der geheimnisvolle junge Mann der Erbprinz aus dem Hause Baden sei. Er sei durch ein totes Kind ausgetauscht, beiseite geschafft und sehr wahrscheinlich jahrelang gefangen gehalten worden. Damit konnte man erreichen, dass eine Nebenlinie, die sogenannte Hochberglinie, an die Macht kam. Wenn das stimmt, dann wurde Kaspar Hauser mutmaßlich vom badischen Geheimdienst ermordet. Das Haus Baden hüllt sich bis heute in vornehmes Schweigen. In Ansbach gibt es alle zwei Jahre die Kaspar-Hauser-Festspiele, die sich auf vielfältige Art mit dieser Kriminalgeschichte beschäftigen. Ebenfalls alle zwei Jahre findet die Bachwoche statt, in der Konzerte nicht nur mit Werken von Johann Sebastian gegeben werden. Alexander Biernoth ist nicht nur Stadtkenner, sondern auch überzeugter Ansbacher.
Die Ansbacher Altstadt zeichnet sich aus als eine barocke Stadt. Wir hatten den Markgrafen hier und es war halt immer genug Geld da und man konnte barocke Palais auch in der Stadt bauen. Und von daher hat die Stadt eine gewisse Großzügigkeit. Und wenn man das Ganze verbindet mit dem Hofgarten, ergibt sich schon, dass Ansbach eine sehr lebens- und liebenswerte Stadt ist.